Wenn man bestimmten Oppositionspolitikern zuhört im Bundestag, dann lernt man, die Bundesregierung hat die deutsche Wirtschaft voll an die Wand gefahren wegen einer harmlosen Erkältungskrankheit. Die Folge: massenhaft Privatinsolvenzen, Massenarbeitslosigkeit, Deutschland im freien Fall. Bald schon sind wir das Armenhaus Europas. Fragt man dagegen echte Profis, also Wirtschaftswissenschaftler, Leute, die sich auskennen, dann klingt das plötzlich ganz anders. Genau so einen habe ich jetzt am Telefon, den Ökonom Gabriel Felbermeier. Er ist Präsident des Instituts für Weltwirtschaft und Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Kiel. Herr Felbermeier, guten Morgen.
Guten Morgen.
Aber im ersten Quartal 2021 ist doch die Wirtschaft tatsächlich kräftig eingebrochen. Haben die Regierungskritiker also doch recht?
Ja, kräftig. Im ersten Quartal ist sie eingebrochen, das stimmt, um 1,8%. Das ist nicht mal ein Fünftel des Einbruchs, den wir im zweiten Quartal 2020 gesehen haben. Das ist nicht spektakulär. Klar, wenn man Teile des Wirtschaftslebens stilllegt, wenn die Wirte keinen Umsatz machen, wenn keine Veranstaltungen stattfinden, wenn keine Hotelübernachtungen möglich sind, dann leidet die Wirtschaft. Aber ein einmaliger quartalsmäßiger Einbruch ist kein Albtraum.
Wie ist denn Ihre Prognose? Wie geht's weiter?
Wir haben gestern erst unsere Prognose erneuert, für die Sommerprognose des Instituts für Weltwirtschaft, und wir sehen für das Jahr 2021 in Summe ein kräftiges Wachstum, also trotz des Einbruchs im ersten Quartal von fast 4%, 3,9 um genau zu sein. Das Jahr davor, 2020, das war anders, da ist die Wirtschaft um 4,8% eingebrochen. Was wir jetzt also sehen, ist ein Zurückkommen, dass viele der Konsumwünsche, die letztes Jahr nicht realisiert werden konnten, nachgeholt werden, und das Jahr 2021, vor allem das laufende zweite Quartal und das dritte Quartal, die werden sehr gut ausfallen.
Wenn uns jetzt Kulturschaffende zuhören, vor allem natürlich solche, die unter dem Hashtag alles dicht machen, die Bundesregierung hart kritisiert haben, dann fragen die sich womöglich, woher nimmt der Mann seinen Optimismus? Und die behaupten immer noch, die Bundesregierung habe Fehler gemacht. Was sagen Sie zur Politik?
Naja, also erstens mal hat die Bundesregierung Fehler gemacht. Ich glaube, das ist unstrittig. Als das Virus über Deutschland hereinbrach im Frühjahr des letzten Jahres, dann musste man in Höchstgeschwindigkeit Programme zusammenschneidern für die Rettung von ganz unterschiedlichen Unternehmen in der Gastrobranche, in der Veranstaltungsbranche, die Kulturschaffenden und so weiter. Und da wurden Fehler gemacht. Die Zahlungen sind nicht schnell genug an die Unternehmen ausgezahlt worden. Der Antragsprozess war komplex. Ich würde sogar behaupten, man hat im Prinzip die Falschen gerettet, weil man das Eigenkapital, das, was von dem die Unternehmen am Ende leben müssen, das Eigenkapital hat man nicht stark genug in den Blick genommen und hat dafür die Vermieter und die Banken stärker gerettet. Aber in Summe muss man sagen, war das schon ein gutes Programm, das die Regierung da gefahren hat. Und klar ist auch, dass in einzelnen Branchen Verluste aufgelaufen sind, die nicht kompensiert werden konnten. Diese Verluste sind groß. Andererseits aber betrifft das ungefähr 10%, sogar ein bisschen weniger der Beschäftigung in Deutschland und der Bruttowertschöpfung. Große Teile der Wirtschaft, zum Beispiel die Industrie oder der Bau oder der öffentliche Sektor, viele Bereiche der Dienstleistungen, von Banken bis Versicherungen, die gingen durch die Krise durch, ohne dass es da große Schäden gegeben hat.
Nun schauen Sie ja als Präsident des Instituts für Weltwirtschaft berufsbedingt auch über den Tellerrand. Und da haben ja Globalisierungskritiker früh gesagt, oh, jetzt müssen wir die Grenzen aber schnell wieder dicht machen, weil sich das Virus immer schön entlang der Lieferketten hangeln würde. Geschlossene Grenzen gleich Sicherheit vor Pandemien, richtiger Schluss?
Nein, leider nein. So einfach ist das nicht. Man muss sich nur an die Pandemien der Vergangenheit zurückerinnern. Zugegeben, die liegen oft 100 und mehr Jahre zurück. Aber das waren Zeiten ohne Globalisierung und das Virus hat sich trotzdem ausgebreitet. Es hat halt länger gebraucht. Die Grenzschließungen sind wichtig, um die Eindämmungsdynamik einzugrenzen. Das mag an der einen oder anderen Stelle seine Berechtigung haben. Aber die Globalisierung an sich ist nicht das Problem. Im Gegenteil, die Tatsache, dass die ganze Welt sich auf die Entwicklung eines Impfstoffs gemacht hat, dass in der ganzen Welt zum Beispiel die Produktion von Masken in die Höhe getrieben wurde oder jetzt von Tests, Das hat dazu geführt, dass wir sehr schnell die Mittel brauchten, Mittel bekommen haben, die wir brauchten, um die Krise wirklich zu bekämpfen. Insofern würde ich sagen, es ist genau das Gegenteil. Es ist nicht so, dass die Globalisierung uns in der Krisenbekämpfung schwächer macht, sondern sie hat uns geholfen, weltweit einen sehr schnellen und sehr massiven Forschungsanstrengungen zu unternehmen, um dann eben in die Hand zu bekommen, was man braucht zur Bekämpfung der Krise.
Nun gibt es aber dennoch ja eine Menge Leute, die sich auch Sorgen machen, zum Beispiel über die Staatsfinanzen oder die Rentenkasse. Sie wissen, da gibt es die Regierungsberater, die ein neues Renteneintrittsalter vorgeschlagen haben von 68 Jahren. Und auch das arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft sagt, naja, die Deutschen müssen jetzt mal die Ärmel hochkrempeln mit mehr Arbeit und weniger Urlaub, damit die Wirtschaft wieder in Schwung kommt. Das widerspricht ja eher Ihrer Sicht. Zwei Ökonomen, drei Meinungen?
Naja, unterschiedliche Fristigkeiten zum Beispiel spielt eine Rolle. Das Rentengutachten des Beirats im Wirtschaftsministerium, das macht sich vor allem über die lange Frist Sorge, dass nämlich die Zuzahlungen aus dem Bundesbudget in den nächsten Jahren deutlich steigen müssen. Und da braucht es sicherlich Reformen. Aber in der kurzen Frist ist es so, dass die Corona-Krise, falls nicht doch noch eine vierte Welle kommt, dann auch ganz gut durch die Staatsfinanzen gelaufen sein wird. Wir gehen davon aus, dass 2022 der Schuldenstand des Staates höher sein wird als 2019. Da lag er bei 60%. 2022 wird er wahrscheinlich bei 66% oder 67% liegen. Das sind alles keine Zahlen, wo der Finanzminister oder die Bürger in diesem Land ihren Schlaf drüber verlieren müssen. Wichtig ist, dass man jetzt zurückfindet zu einer etwas normaleren Finanzpolitik, dass die Schuldenstände nicht weiter wachsen. Aber mit der Verschuldung, glaube ich, die wir jetzt haben, kann man gut leben. Und das heißt nicht, dass man aus dem sozusagen im gleichen Atemzug sagen muss, dass das Rentensystem nicht Reformen bedarf. Das braucht's. Ob man jetzt wirklich die Arbeitszeit verlängern muss, ich glaube, das brauchen wir nicht. Wir müssen uns überlegen, wie wir die Frauenerwerbsquote zum Beispiel noch erhöhen können, wie wir die Teilzeitbeschäftigten wieder reduzieren können, dass also mehr Frauen auch Vollzeit arbeiten. Das sind die wichtigeren Stellschrauben. Über eine allgemeine Erhöhung der Arbeitszeit, glaube ich, brauchen wir nicht diskutieren.
Das sagt der Ökonom Gabriel Felbermayr, Präsident des Instituts für Weltwirtschaft und Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Kiel. Herr Felbermayr, Ihnen herzlichen Dank.
Ihnen auch.
Schönes Wochenende. Jo, tschüss.